Ich habe gemerkt, es hat kein Ende. Ich bin der Vater von Philemon. Wenn der Philemon ein kleiner Bub war, als wir auf den Philippinen waren, dann haben sie meinen Namen nicht gewusst, aber sie haben gewusst, ich bin der Vater von Philemon. Das hat vor 40 Jahren angefangen. Und es hat kein Ende. Sie ist immer noch der Vater von Philemon. Aber ich habe es jetzt nie bereut, dass es so ist. Und wir freuen uns, dass wir zusammen hier sein dürfen. Ich habe mich auch gefreut. Ich bin ja eigentlich Sandwich beim Urs Schmid. Der Urs Schmid war da und er kommt wieder. Und als ich gehört habe, dass der Urs Schmid vor zwei Wochen hier predigt hat, habe ich zweimal gefragt, meinst du den Urs Schmid? Ja, und dann dachte ich, ich glaube nicht, dass er weiß, wer ich bin. Aber ich weiß vom Urs Schmid seit 40 Jahren. Und als er gerade bei Campus war, und dann war er im Ländli und dann war er beim Buch Eckplatz. Und ich meine, er ist eine Persönlichkeit, die ja, nicht einfach schweizerisch ist, sondern weltweit, wie ihr das gehört habt in der Predigt vor zwei Wochen, und dass er schon wieder kommt. Also es ist ein besonderer Ausdruck von der Liebe Gottes und vom Urs Schmid für euch. Und ich denke, es lohnt sich, aus seiner Erfahrung können zu lernen und einfach das können mitnehmen. Weil wenn er hierher kommt, dann ist das etwas Besonderes, wo Gott euch will sagen. Wir können das nächste Mal nicht da sein. Es ist ja so, eigentlich haben wir geplant, am Freitag in die Ferien zu gehen. Und dann hat der Philemon mich gefragt und dann haben wir gesagt, ja, wir sind noch da. Also ich werde nicht zwei Stunden predigen, weil dann würde nämlich unser Zug abfahren, wenn wir in die Ferien gehen. Und darum gehen wir nachher ziemlich schnell weg, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Dass ihr versteht nicht, wie wir nicht da sein wollen, aber wir kommen gerne ein anderes Mal wieder vorbei. Ja, ich habe dann zugesagt für den Gottesdienst und dann ist noch mal etwas gekommen. Wir sind gestern an der Abdankung vom Grossvater von der Bettina. Und sie haben mich gefragt, die Abdankung zu leiten. Und wenn ich jetzt hier stehe, bin ich noch überwältigt. Ich weiss, die haben, glaube ich, nicht gerade so eine Abdankung erlebt. Eine Abdankung, wo eine ganze Gruppe von Menschen parat ist, Verletzungen am Grab zu lassen. Sie haben das, ich habe so Schnitzel genommen, wo man ins Grab runter tun konnte, und zum bezeugen, dass man Verletzungen, die man von dieser Person, die gestorben ist, jetzt will, nicht mehr weitertragen, sondern am Grab gelassen. Also eine Person hat mir gesagt, eigentlich kann ich nicht kommen. Und dann, als ich dann meine Abdankung hatte, dann hat sie gesagt, ja, jetzt muss ich eine ganze Hampel von diesen Schnitzel nehmen und in dein Grab runter tun. Ja, wenn man so etwas erleben darf, was gibt es Schöneres, als dass wir dürfen im Dienst von Gott sein. Danke auch Christian. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht mehr mögen an Christian selber erinnern. Aber seine Cousine war einmal bei uns auf den Philippinen, wo meine Frau krank war. Und hat eben auf den Philemon und auf den Jonathan geschaut. Das ist 87 war es. Also schon ein paar Jahre zurück. Aber die Verbindung zu der Familie, zum Hans, zum Gottfried, zu seinen Cousinen, alle sind ja Ruth und Erika und alle, sind mir herzlich verbunden und freuen uns, dass wir uns so wieder sehen können, auch bei euch. Ich möchte mit einem Bild anfangen. Und heute habe ich bewusst kein PowerPoint, ich habe gar nichts hier vorne. Weil, wenn ich meine Ausbildung fertig hatte auf der Kishone, das sind jetzt 45 Jahre, da hat man das auch nicht gehabt. Und man hat auch können hören. Und ich habe gedacht, ich habe gesagt, es ist gut, wenn man es einmal ohne kann. Jetzt können wir ein Bild, das ich im Computer habe, nicht können zeigen, aber ich habe gedacht, nein, ich zeige es nicht. Ich möchte, dass ihr eure eigene Vorstellungskraft braucht. Das Bild vom verlorenen Sohn, den er zum Vater heimgekommen ist. Das soll am Anfang von unserer Predigt sein. Der verlorene Sohn, ja, der Verlorene, man hat ja verschiedene Titel gibt's für die Geschichte, aber das ist der gebräuchlichste von Alters her, der verlorene Sohn. Der, wo einem Vater das Erbe abgeluchset hat, solange er noch gelebt hat, in die Ferne gegangen, das Erbe verbraucht hat und dann wieder heimgekommen ist. Und für mich ist es einfach etwas Besonderes. Er ist bei der Säu gsi. Ich weiss nicht, wie viel das ihr euch mit Juden befasst habt, aber ein Jude und eine Sau, das passt nicht zusammen. Ich meine, wenn ein Jude Kontakt hat mit einer Sau, dann muss er sich zuerst reinigen. Er kann nicht beten, er kann nicht in den Tempel gehen, er kann nicht in die Synagoge gehen, er muss sich reinigen zuerst. Und jetzt kommt der Sohn, der bei der Säune war und gestunken hat. Und der Vater sieht ihn und er rennt ihm entgegen. Und der Vater war ein reicher Mann. Im Orient ein reicher Mann, nicht mehr so jung, rennt der. Das macht er nicht. Er läuft würdig, der Herr in seiner Position. Aber als er den Sohn gesehen hat, ist er gerannt. Ich denke, hat sich der Sohn noch gewaschen vorher? Ich denke, eigentlich wahrscheinlich nicht. Wieso? Der Sohn hat nie erwartet, dass der Vater ihm um den Hals fällt. Also er hat gar nicht damit rechnen können, dass der Vater schmeckt, wie er ist. Weil er hat gedacht, auf Distanz rede ich dann mit dem Vater. Und dann gibt er mir vielleicht einen Job als Tagelöhner, wenn ich nur darf in seiner Nähe sein. Aber dass er, wo er gekommen ist, angerannt, ihm um den Hals fällt, mit dem hat er nicht gerechnet. Aber das ist die Liebe von Gott. Das ist das, was dir und mir gilt heute. Er fällt dir um den Hals, gleich wie es dir geht, gleich wer du bist. Und ich möchte dann, eigentlich der Text für die Predigt ist 1. Mose 3. Ich möchte dann etwas von dem sagen, aber einfach das Bild dürfen wir im Kopf haben. Jeder, wie er sich selber, wie der Vater ausgesehen und alles. Eben, wir schauen nicht etwas an jetzt auf der Leinwand. Jeder soll sich selber denken, wie der Sohn ist, wie der Vater ist, wie sie sich umarmt haben, wie sie da sind. Und dann, was ja dann für mich ein Höhepunkt ist, dass er den Siegelring bekommen hat. Der Siegelring, wo er wieder angenommen ist als vollwertiger Sohn. Der, der eigentlich nicht das Recht gehabt, Sohn zu sein, hat den Siegelring bekommen. Was ist eigentlich die Bibel? Ich habe auch extra die Bibel mitgenommen, richtig auch. Die Bibel begleitet mich schon seit bald 50 Jahren. Was ist die Bibel? Die Bibel ist, ich sage es jetzt ein bisschen herausfordernd, die Bibel ist Geschichte. Sagen, wie man reich wird, wie man schöne Geschichten kann lesen kann, wie man sich kann unterhalten kann. Ist das die Bibel? Nein. Die Bibel ist, und ich, das ist meine Art, um das zu sagen, in der Bibel hat es 4 Kapitel ohne Probleme. Müssen die welche Kapitel also ohne Probleme sind in der Bibel? Die ersten 2 und die letzten 2. Alles andere ist voll mit Problemen, mit Schwierigkeiten. Darum ist sie so dick. Das müsste sie nur 4 Kapitel haben. Die ersten 2 und die letzten 2. Zuerst im Paradies und am Schluss im Himmel. Aber die Bibel ist voll mit Problemen und Gott gibt nicht auf. Er ist weiter unterwegs, wie mit dem verlorenen Sohn. Er ist mit dir und mit mir unterwegs. Und das ist doch etwas Wunderbares. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn wir in Schwierigkeiten drin sind, ich bin durch einige Schwierigkeiten durchgegangen. Und ich habe vor allem eine, die ist jahrelang gegangen in meinem Leben. Und ich habe es die fast nicht mehr ausgehalten. Wenn ich jetzt zurückschaue auf diese Schwierigkeiten, die sind vor 17, 18 Jahren gewesen. Was muss ich denn sagen? Es ist die Zeit, wo ich Gott näher gekommen bin. Die Zeit, wo Gott mir Sachen gezeigt hat in meinem Leben, die ich ändern muss. Obwohl ich würde sagen, ich bin nicht schuld an diesen Schwierigkeiten. Aber ich habe auch Fehler gemacht da drinnen. Ich musste lernen. Gott hat zu mir geredet. Meine Beziehung zu Gott nachdem ist besser, enger gewesen als vorher. Also wenn wir jetzt als, ja, wenn wir es gehört und man hat ein bisschen etwas mitbekommen, wenn jetzt nicht alles einfach ist für uns als Gemeinde. Das ist ja die Chance, zum Gott näher zu kommen. Die Chance, ihn zu erfahren. Weil dann erfahrt man, wer Gott wirklich ist. Wenn er dann da ist, wenn es schwierig ist. Und darum, 1. Mose 3. Ich gebe der Kapitel die Überschrift das Schlimmste und schönste Kapitel in der Bibel. 1. Mose 3 ist das schlimmste und schönste Kapitel in der Bibel. Ich kann nicht auf alles eingehen. Eben, sonst fährt unser Zug dann ab. Aber ich möchte doch einfach einige Punkte aus dem Kapitel heraus zeigen. Wir kennen die Geschichte, das ist der Sündenfall. So steht es in meiner Bibel drüber geschrieben. Sündenfall, also das schlimmste Kapitel. Und da könnte man sagen, also ja, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und seitdem an haben eben die Schwierigkeiten angefangen. Und ja, es ist so, ja, das Leben ist jetzt anders. Aber es ist eben nicht nur das Schlimmste, es ist auch das Schönste. Und da möchte ich, das ist dann eigentlich der Schwerpunkt von meiner Predigt. Aber zuerst müssen wir doch darauf eingehen, am Sündenfall. Ja, wir kennen die Geschichte und darum möchte ich nicht jetzt Details sagen. Die Schlange ist gekommen, das heisst so das Listigste von allen Tieren auf dem Feld, die Gott gemacht hat. Und hat dann, es war ja eigentlich Satan gewesen, der den Menschen versucht hat und sie hat zu der Eva geredet und hat gesagt, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das war die Frage gewesen. Ja, und Eva hat Antwort gegeben. Und dann hat der Satan die Schlange dann gesagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist eigentlich eine zentrale Stelle, da wo der Mensch gesündigt hat. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das, was Gott sagt, stimmt eigentlich nicht, hat die Schlange gesagt. Gott weiß, wenn ihr davon esset, werdet ihr Sachen wissen, die ihr vorher nicht gewusst habt, was gut und böse ist. Also, die Schlange hat etwas zeigen, dem Mensch, wo er könnte überkommen, was er nicht hat. Und das ist bis heute unser zentrales Problem. Etwas wollen, was man nicht hat. Mir ist das so deutlich geworden in der Corona-Zeit. Wie viele Bundesräte haben wir da in der Schweiz? Jeder hat gewusst, was man eigentlich machen muss und was der andere falsch macht. Das hat eigentlich niemand gewusst, oder? Und der Bundesrat und die Regierung müssen einen Weg finden, ob es das richtig oder falsch ist, das ist jetzt nicht so unsere Diskussion. Aber all die Stimmen, die wir gehört haben, die gewusst haben, was richtig ist, ja, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet es wissen. Jeder meint, er wüsste, wann er das gehen müsste. Auch wenn wir zusammen würden, müsste einfach demütig sein und sagen, wir suchen den Weg zusammen. Wir wissen es nicht, aber wir wollen aufeinander hören, wir wollen auf die beste Lösung schauen. Nein, der Mensch möchte sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Das war das Bedürfnis damals. Und das ist es bis heute. Und das ist dort, wo der Böse in unser Leben hineinkommt. Und unser Leben auch will kaputt machen. Will sagen, ja, wenn du dort bist, wenn du das kannst, wenn nur du kannst leiten, wenn nur du das kannst machen, dann wird es besser. Du bist der Gute. Die Frau hat dann geschaut und hat gesehen, mit den Augen, also zuerst hat sie es gesehen, nein, nicht, also gut zu essen, er hat gut ausgesehen, Lust für die Augen, verlockend, und dann macht er noch gescheit. Also ich möchte von dieser Frucht, ich möchte mehr sein, als dass ich bin. Das ist auch schon passiert. Ich möchte mehr sein, als ich bin. Ich selber bin wenn ich in der Ausbildung war, habe ich einmal überlegt, ob ich in die Bibelübersetzung gehe. Und das hat mich so gereizt. Und dann habe ich gemerkt, nein, mit Sprache, das ist nichts. Ich bin schlecht mit Sprache. Ich habe zwar andere Sprachen gelernt, aber einfach, ja, notdürftig. Ich kann es, aber ich bin kein einer, der gut Sprache lernt. Mir fehlt das. Also, wäre doch so gut, ich könnte das besser. Natürlich, Gott hat mich jetzt in die Bibelübersetzung geführt, ich darf organisieren und andere übersetzen. Und so gibt es zusammen trotzdem etwas. Die Last hat er trotzdem gebraucht. Aber nicht auf die Art, wie ich vorhin gemeint habe, weil in mir sind Grenzen. Die Grenzen würden wir gerne sprengen. Und darum würden wir gerne Angebote eingehen, die uns helfen, um eben besser sein, gescheiter sein, um können, mehr Macht haben, mehr Geld zu haben oder irgendetwas. Das ist, wo der Teufel in unser Leben hineinkommt. Und sie haben gegessen. Und tatsächlich, der Adam und Eva haben gegessen. Und ihre Augen sind aufgegangen und sie haben gesehen. Was haben sie gesehen? Dass sie gescheiter geworden sind. Die haben die Sachen gesehen, sie haben gesehen, dass sie nackt sind. Die haben jetzt gesehen, ihre Schwäche, ihre eigene Schwäche haben sie gesehen, was eigentlich voran keine Schwäche gewesen sind. Sie haben gesehen, was, ja, nackt ist. Sie haben irgendetwas angefangen zu fühlen, wo er nicht da ist. Sie haben etwas wählen, haben aber etwas bekommen, was sie gar nicht unbedingt haben wollen. Und das hat ihre Beziehung zu Gott gestört. Sie haben Feigenblätter genommen und haben sich Kleider gemacht. Sie mussten eine Lösung finden für die Probleme, die sie sich selber darin gebracht haben. Mit Feigenblättern haben sie sich Kleider gemacht. Und dann haben sie gehört, das heißt da, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. So wie haben sie Gott gehört. Gott war ihnen nahe. Die ersten zwei Kapitel der Bibel, Gott war so nahe. Es hat keine Probleme gegeben. Das war noch da. Aber jetzt ist es anders. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Problem hat angefangen. Das erste Problem ist da. Gott ist ein Gott von der Liebe. Das kennen wir eben. Ich habe es mit dem verlorenen Sohn, habe ich das so gezeigt. Gott ist ein Gott von der Liebe. Wie reagiert ein Gott von der Liebe, wenn die Krise da ist? Wenn ein Mensch, eine Krise, die vom Mensch verursacht worden ist, wie reagiert jetzt der Gott von der Liebe? Ich habe jetzt den Namen von Philemon schon weg gesagt, das muss ich gerade nochmal sagen. Also, im 2000 bis 2003 waren wir in der Schweiz und da hat er erklärt, Auto fahren. Und dann haben wir ein Auto gehabt, das er konnte brauchen und wir haben das Abkommen gehabt, das war so gut gewesen. Und einmal war er mit seinen Kollegen unterwegs gewesen und haben sich verfahren. Ja, und wenn man sich verfahren hat, dann möchte man gerne ein bisschen schneller sein, weil man hat ja das Ziel gehabt, oder? Und dann ist man ein bisschen schneller zurückgefahren. Ja, und dann hat es eben eine rechte Busse gegeben. Also, nicht weil er irgendwie, es ist normal gefahren, aber einfach in einem Moment ist es so gewesen. Ja, und wie bin ich jetzt als Vater? Da habe ich gesagt, ja, das ist deine Busse. Da musst du selber schauen. Ich erzähle das, um zu sagen, Gott ist nicht so, wie ich war. Wenn wir ein Problem sind, sagt Gott nicht einfach, es ist jetzt dein Problem, wie ich ihm das damals gesagt habe. Selber müssen wir eine Lösung suchen. Aber wenn du in einer schwierigen Situation bist, nicht mehr weiter weißt, eben, Bus oder irgendetwas, sagt er, ich bin da. Wie ist das zum Ausdruck gekommen? Das ist zum Ausdruck gekommen, wo Gott gekommen ist und der Adam sich versteckt hat. Was ist passiert? Das heisst, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Gott, der Herr, rief Adam, wo bist du? Also, ich meine, ich habe es ein bisschen laut gesagt, weil prüfen ist ja laut, oder? Wieso muss ich rufen? Ja gut, ich habe einen Lautsprecher, oder? Ich habe hier einen Lautsprecher. Ich muss nicht rufen. Aber rufen tun wir dann, wenn eine Distanz da ist, die muss überbrückt werden. Dann tun wir rufen. Also der Mensch von sich aus ist weggegangen. Er hat sich von Gott entfernt. Und hat eigentlich Gott nicht gehört. Aber Gott, wie der Vater, der ist Grenz zum Sohn. Gott ist jetzt nicht Grenz zum Mann, aber er hat gerufen. Komm zu mir! Das ist die erste Reaktion von Gott. Da, wo der Mensch in seiner Messe, in seiner Schwierigkeit drin war, der erste Schritt, jetzt geh doch einmal zu Gott, er ist da und er wartet auf dich. Was ist das, was wir dürfen? Nicht du musst selber schauen, wie ich das gemacht habe. Ich bin da, komm zu mir an und wir wollen die Sache jetzt miteinander anschauen. Aber wir können es nur anschauen miteinander, wenn du zu mir kommst. Wenn du selber meinst, du wüsstest es eben, weil du jetzt gescheit bist und alles und selber kannst lösen, können wir es nicht lösen. Jetzt komm ganz zu mir an. Und der Mensch, Adam und Eva, sind gegangen. Sind in die Nähe von Gott gegangen. Aber es war gar nicht so gut. Es war gar nicht so einfach gewesen, oder? Sie haben auch das gemacht, was wir Menschen bis heute machen. Der Adam hat gesagt, ja, ich habe dich im Garten gehört. Und dann habe ich Angst gehabt, dass ich nackt bin und habe mich versteckt. Und dann hat Gott gesagt, ja, wieso hast du gewusst, dass du nackt bist? Und sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Und dann hat er zu der Frau geredet und hat gesagt, die Schlange, oder? Sagen, der andere ist schuld. Wenn wir in einer Schwierigkeit drin sind, die Schuld selber annehmen. Sehr schwierig. Wenn man allein ist, kann man es nicht mehr, aber wenn jemand anderer da ist, kann man auf die anderen zeigen. Ja, wenn ihr die nicht wären, wäre mir das nicht passiert. Das war die Reaktion gewesen, nachdem sie in die Gegenwart Gottes gekommen sind. Und dann hat Gott geredet. Gott hat zu der Schlange geredet. Aber wir dürfen zulassen, was Gott zu der Schlange geredet hat. Und was hat Gott zu der Schlange gesagt? Es hat dann angefangen, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Und er wird dir in den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Kennt ihr den Vers? Wisst ihr, wie man dem Vers so, ich am theologischen könnte sagen, man sagt dem das Proto-Evangelium. Proto-Evangelium. Also, das Wort Proto habe ich lange auch nicht so gekannt. Und dann bin ich einmal bei einem Bauer gewesen und habe beim Bauer gearbeitet. Und der hat einen Prototyp gehabt von einer Mähmaschine. Also, wie man Gras abhauen kann. Er hat einen Prototyp gehabt, die ist besser gewesen als die andere, aber die ist immer ein bisschen kaputt gegangen, weil es ein Prototyp war. Was ist ein Prototyp? Das erste Produkt, etwas Neues, das noch nicht ausprobiert worden ist, das ganz neu da ist. Eben, Proto. Neu. Aber noch nicht ausgereift. Beim Evangelium ist es ein bisschen anders. Jetzt haben wir die erste Aufsage, die auf Jesus einbietet. Er hat zu der Schlange gesagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, die Schlange, Satan, das ist Satan gemeint, und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also der Samen von der Frau ist Jesus. Also die Schlange, der Teufel, und der Samen von der Frau, da ist Feindschaft. Und dann heißt es, und er wird dir den Kopf zertreten, also das heißt, der Samen von der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also die Schlange wird dem Samen von der Frau in die Ferse stechen. Schmerz. Also, da hat Gott Verheißung gegeben auf Jesus. Er hat gesagt, der Schlange, der Samen von dieser Frau, der wird dich vernichten. Du hast jetzt zwar noch Macht, aber der Samen von dieser Frau wird dich vernichten. Es wird aber für den Samen von der Frau nicht schmerzlos gehen, er wird am Kreuz müssen sterben. Wir wissen das damals, ich weiß nicht, was Adam und Eva gedacht haben und wie sie das aufgefasst haben. Aber für mich ist etwas ganz Wichtiges, wo der Mensch selber Verschuldete das Problem hat, sind sie in die Nähe von Gott gekommen. Und dann, was hat Gott gemacht? Er hat ihnen die erste Verheißung auf Jesus gegeben. Und wie lange ist es gegangen, von dem, was sie gesündigt haben, bis die Verheißung auf Jesus gekommen ist? Wie viele Tage hat Gott gewartet? Wenn wir etwa die, also bei mir ist das schon gegangen, dass ich irgendetwas Dummes gemacht habe. Und also ich mag mich einmal erinnern, da bin ich da zu Ossingen gsi und habe irgendwie eine Maschine ein bisschen kaputt gemacht von einem Bauer und habe ihm es nicht gesagt. Ja, das hat mich noch lange beschäftigt. Man kann doch nicht mehr gut schlafen. Jetzt habe ich irgendetwas posget es gibt schlaflose Nächte nachher, wenn man etwas gemacht hat und es nicht gesagt hat. Wie manche schlaflose Nacht hat Adam und Eva gehabt, nachdem sie gesündigt hat, bis sie die Verheißung überkommt von Gott? Wie manche? Den kenne ich. An dem Tag, wo der Mensch gesündigt hat, ist Gott gekommen und hat die Verheißung gegeben, Jesus, wo das Problem wird lösen. Ist das nicht wunderbar? Das ist die Liebe von Gott. Das ist der Vater, der einem Sohn entgegenrennt und ihm in seine Arme nimmt. Und wenn er von so stinkt und wenn er sich unrein macht damit und er nicht mehr kann beten und er zuerst sich wieder muss reinigen. Das ist Gott. Je mehr wir seine Liebe verstehen, umso leichter lassen sich unsere Probleme lösen. Die Sache ist einfach die, dass wir viel zu viel auf uns selber schauen. Denken, ich muss das lösen. Ich kann mich in die Arme von Gott werfen und er wird mich rausführen. Die Verheißung auf Jesus ist an dem Tag gekommen, wo der Mensch gesündigt hat. Darum, 1. Mose 3, schlimmste und schönste Kapitel der Bibel. Schlimmste, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Schönste, weil an dem Tag die Verheißung auf die Rettung gekommen ist. Die Rettung, die wir heute, bis heute davon haben, ist hier verheißen worden, im Proto-Evangelium. Und es ist noch ein dritter Punkt in dem Kapitel, den ich möchte darauf hinweisen jetzt. Sie haben eben Kleider gebraucht. Adam und Eva haben Kleider gebraucht. Sie haben Feigenblätter gehabt. Aber wenn wir bis heute mit Feigenblättern funktionieren müssten, wäre ein bisschen schwierig. Vielleicht wären alle Feigenbäume, hätten da keine Blätter mehr. Also, sehr schwierig. Gott hat gewusst, jetzt der Mensch braucht Kleider. Was hat Gott gemacht? Also, wieder, mit dieser Buße. Schau selber. Du musst selber eine Lösung finden. Gott hat das nicht so gemacht. Was hat Gott gemacht? Er hat ein Tier genommen. Und der Herr machte Adam und seine Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Also, da sind Tiere gsi. Ich weiß nicht, ob bis dann schon das Tier gestorben ist oder nicht, aber wahrscheinlich nicht. Es sind Tiere gsi. Und wo Gott Tiere geschaffen hat, also bei jedem Tag, wo Gott die Schöpfung hat, heisst, und Gott hat es gesehen und es war gut. Und am Schluss heisst es, und es war sehr gut. Also Gott hat die Welt geschaffen, Tier, alles hat er geschaffen und es war gut. Es war sehr gut. Und jetzt hat Gott, weil der Mensch gesündigt hat, hat Gott eins von diesen Tieren genommen, hat es tot. Also so nachdem, er hat selber tot, hat ihm das Fell abgezogen und es heisst sogar, und zog sie ihnen an. Also die ersten Kleider, die die Menschen getragen haben, sind von Gott angekleidet worden. Obwohl eigentlich, der Mensch hat es ja verschuldet und Gott hat können sagen, jetzt schaut für eine Lösung. Gott ist da und hilft. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich meine, ich weiß nicht, was uns beschäftigt, was in eurem Kopf ist jetzt im Moment. Wo sind Sachen, wo wir keine Lösung sind? Aber Gott ist da. Er selber hat Hand angelegt, um die Lösung zu bitten. Ich meine, man kommt etwa so ein Beispiel, wo man kann sagen, in einem Verkehrsunfall. Ich bin in einem Verkehrsunfall und ist jemand verletzt worden. Und ich bin schuld. Dann könnte man doch sagen, ja, jetzt dürfte ich jetzt noch beten. Also, ich bin ja zu schnell gefahren. Ich bin ja da geschuld. Darf ich beten? Ja. Was hat er gesagt? Komm in meine Gegenwart. Ich habe die Lösung bat für ihn. Das heisst nicht, dass es dann einfach ganz ring geht. Die Rettung von der Menschheit ist durch viele Schwierigkeiten. Aber Gott ist da und er leidet, er hat alles in seiner Hand. Und er wird auch bei einem Verkehrsunfall eine Lösung geben, wo ich mit ihm komme und ich darf durch das ihm näher kommen. Die Tendenz ist, wenn ich im Fehler bin, dass ich mich trenne, weiter weg. Und ich weiss jetzt nicht, könnte mir jetzt auch vorstellen, wer im Livestream schaut. Es hat vielleicht im Livestream jemanden, der vielleicht denkt, ich komme nicht mehr gerne in den Gottesdienst. Das ist irgendetwas in meinem Leben, dass ich nicht mehr möchte gehen. Weil, ja, was denken Sie von mir? Oder was ist ich? Also gut, haben wir Livestream, können wir das schauen und sind gleich noch ein bisschen dort. Aber Gott sagt, gang, komm in meine Nähe. Gang in den Gottesdienst. Selber schön, wenn wir den Livestream haben. Aber gang doch wieder, weil ich habe eine Lösung parat. Ich will dir helfen. Ich will dich weiterbringen. Etwas Wunderbares. Nun, ich möchte zum Schluss noch auf ein Detail hinweisen, wo man nicht unbedingt immer achtet, wenn man das Kapitel liest. Das heisst im Vers 22 von 1. Mose 3: Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Das hat jetzt Gott gesagt. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Er hat sich wollen auf die Geuche von Gott stellen. Und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten, dass er die Erde bebaute. Also in dem Paradies hat es noch einen Baum gegeben. Hier, von dem Baum des Lebens. Wenn man von dem Baum gegessen hat, hat man ewiglich gelebt. Und weil jetzt sie gesündigt haben, das ist jetzt, ja, hat sie Gott aus dem Paradies ausgewiesen, weil es noch nicht gesiebt war zum ewig Leben. Darum sind wir auf dem Paradies ausgewiesen worden. Aber, ich habe gesagt, am Schluss von der Bibel sieht es wieder anders aus, oder? Kapitel 22, eben von diesen zwei Kapiteln, am Schluss von der Bibel, wo dann die Probleme nicht mehr sind. Das heisst, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Und dass der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also der Baum, wo wir jetzt noch getrennt sind davon, der wird kommen. Und er wird die endgültige Lösung schenken für die Sachen, wo wir jetzt drinnen sind. Gehen wir nochmal zurück zum Bild vom verlorenen Sohn, der gestunken hat, der heimgekommen ist. Der Vater, der gerannt ist, ihm entgegen ist, umarmt hat, ihm den Siegelring gegeben hat. Die Liebe von Gott ist das. Die Liebe von Gott, wo der Mensch gesündigt hat, hat er alles gegeben. Und wir wissen es. Das war die Verheißung, dass er seinen Sohn wird geben, der sterben wird für uns. Nur, dass er in die Ohne kommt. Drum, es hat hier 4 Kapitel ohne Problem. Der Rest ist Problem. Wenn wir mit Problemen leben müssen, ist das normal. Aber Gott ist da und will helfen, sie zu lösen. Und durch in der Lösung von diesen Problemen kommen wir ihn näher. Wir erfahren seine Liebe, wir erfahren seine Gegenwart. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, du bist ein wirklicher Vater. Du bist nicht ein Vater, wie menschliche Väter sind, und deine Liebe hat ein Ende. Die ist nicht grenzenlos. Deine Liebe ist grenzenlos. Und wenn wir irgendetwas haben, das das Verhältnis zu dir stört, bist du bereit, um alles zu geben, um das wieder in die Ordnung zu machen. Wir Menschen sind nicht immer bereit, mit dir zu kooperieren, zusammenzumachen. Aber du bist es. Du bist da. Und du sagst, komm in meine Gegenwart. Ich schenke meinen Sohn, der stirbt für unsere Sünden. hast du am gleichen Tag gesagt, wo der Mensch gesündigt hat. Und du hast ihnen Kleider angelegt, hast ihnen Röcke gemacht von dem Tier, das gut war. Und das, die Prinzipien, die wir in dem 1. Mose 3 lesen, gelten bis heute. Und so dürfen wir getrost vorwärts gehen. Wissen, du bist da, du leitest uns, bis wir einmal eines Tages von dem Baum des Lebens dürfen essen. Unser Tod keine Herrschaft mehr hat in unserem Leben. Amen.